Wir sind davon überzeugt, dass KI-Tools Product Owner nicht ersetzen werden. Aber in dieser Folge werfen Tim und Oliver mal einen Blick auf die Möglichkeiten und Grenzen, KI-Tools als Unterstützung für Product Owner zu nutzen. Euch nun viele Impulse und natürlich auch viel Spaß beim Hören dieser Folge.
Das Thema AI ist irgendwie überall präsent und in aller Munde. Und das ist Grund genug, mal zu überlegen, ob und inwieweit AI mir in meiner Verantwortung als Product Owner helfen kann oder auch nicht. Und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern ich habe den Tim an meiner Seite. Hallo Tim.
Hallo Olli.
Tim, du beschäftigst dich ja ein wenig länger schon mit dem Thema AI. Und deswegen bist du auch, glaube ich, hier der geeignete Diskussionspartner für mich, der relativ wenig Ahnung davon hat. Magst du kurz noch erzählen, was du schon alles gemacht hast, woher dein Interesse kommt?
Ja, gerne. Also ich bin jetzt auch ein interessierter Anwender, würde ich sagen, und habe mir halt seit letztem Jahr einiges so reingetan und mitgenommen. Aber mit Sicherheit gibt es auch größere AI- oder KI-Expertinnen und Experten. Das will ich gar nicht sagen. Also ich habe letztes Jahr, als so natürlich der Hype mit ChatGPT aufkam, vorher habe ich auch noch nicht wirklich mich mit künstlicher Intelligenz beschäftigt, erstmal hier am Startplatz in Köln, das ist so ein lokaler Startup-Accelerator, in so ein erstes Kurztraining zum Prompting etc. reingehangen. Also wie bedient man den Kram überhaupt? Die haben da schöne Programme, wo man auch kostenfrei erstmal einsteigen kann. Und das hat mir so ein bisschen, also hat mir so gut gefallen, dass ich Blut geleckt habe und mich dann im Spätherbst letzten Jahres sehr viel intensiver mal angefangen habe zu informieren oder auch Trainings selber besucht habe. Unter anderem so ein, zwei Tage dann auch nochmal so ein totaler Deep Dive da am Startplatz. Und zum zweiten hatten wir dann mit dem Sohrab Salimi und seiner Agile Academy die Möglichkeit, oder hatte ich die Möglichkeit teilzunehmen, an einem ganzen Workshop-Tag zum Thema AI mit Henrik Nieberg. Und Henrik Nieberg, den kennen wir irgendwie alle aus der Ecke Spotify. Und der war einer der Agile Coaches dort bei Spotify und ist derjenige, der das mal aufgeschrieben hat 2011, wo viele sich inzwischen halt drauf beziehen mit diesem sogenannten Spotify-Modell, was er selber nie als Model verstanden wissen wollte. Egal. Das Spannende war tatsächlich, dass Henrik da den ganzen Tag mit uns nur über AI mit uns gearbeitet hat und ich die ganze Zeit da saß. Also war ein virtuelles Workshop-Geschichte. Ich saß die ganze Zeit da und dachte, Mann, da sitzt der Nieberg. Ich möchte jetzt mit dem über Spotify-Modell reden und seine Erfahrung. Und jetzt reden wir hier nur über AI. Und wie krank ist das denn? Und naja, zumindest gab es am Ende des Tages auf meinen persönlichen Wunsch hin nochmal die Gelegenheit, eine halbe Stunde privatissime mit ihm über seine Erfahrungen da zu reden. War super spannend.
Ich glaube, er hätte gerne mit ihm über sein Video auf YouTube gesprochen, ne? Mit dem Product Ownership in der Nutshell. Das ist, glaube ich, so eins der erfolgreichsten Videos oder Zusammenfassungen, was es da draußen so gibt, was versucht, Product Ownership zu erklären. Könnte er ja auch mal gucken, werden wir auch mal verlinken, auch wenn das wenig hier mit der Folge zu tun hat.
Genau, lass uns das verlinken. Ja, spannend war aber seine grundsätzliche Aussage, er hört jetzt auf, Agile Coach zu sein, jetzt mal so in a nutshell, und wird nur noch AI Coach oder bezieht sich komplett auf das Thema AI. Und das ist vielleicht der Übergang jetzt hier für die Folge auch. Warum sollten wir uns als Produktmenschen mit AI beschäftigen? Und das möchte ich vielleicht mal vorab als Disclaimer sagen, also auch wenn wir nachher Firmen nennen, Tools nennen oder sowas wie OpenAI sowieso schon genannt haben, wir bekommen davon kein Geld für, wir sind damit keinem verbandelt, das sind sehr subjektive Gründe, die wir hier als Basis haben oder das sind subjektive Meinungen zum Teil auch. Und das gilt zumindest für mich. Ich bin von Hause aus blöder BWLer, sage ich immer, also Diplom-Kaufmann. Andersrum, ich bin kein Software-Ingenieur, ich bin kein Hardcore-ITler und deshalb hat man da, glaube ich, auch nochmal vielleicht einen etwas anderen Blick auf AI und vielleicht auch ja der Tiefgang, wenn ich so, ne? Henrik Nieberg hat dann auch direkt da immer direkt programmiert mit und so, das ist nicht so meins.
Und ich glaube, man muss auch erwähnen, dass halt so viel Dynamik in dem Markt ist, ne? Also auch wenn wir jetzt bestimmte Tools oder bestimmte Dinge erwähnen, die vielleicht gut funktionieren, wenn ihr diese Folge halt vielleicht in einem halben Jahr hört, da kann es sein, dass es schon ganz andere Dinge gibt, die eine totale Relevanz haben. Aber trotzdem macht es, glaube ich, total viel Sinn, sich dem Thema jetzt auch nochmal zu nähern. Und ein paar grundlegende Dinge können wir ja auch miteinander besprechen, ne? Also fangen wir mal ganz vorne an. Was ist denn überhaupt AI?
Ja, ist ein gutes Stichwort. Ich glaube, also AI, Artificial Intelligence oder auf Deutsch KI, künstliche Intelligenz, sind momentan so die Buzzwords, die ganz gerne für alles und jedes gerade herhalten müssen. Und viele denken dann aber nur an sowas wie ChatGPT. Und das, finde ich, ist als erstes nochmal wichtig, um das einzuordnen. AI ist viel, viel, viel mehr als nur ChatGPT. Sprich, eine Teilmenge von AI ist sowas wie Machine Learning, Sachen, die es schon super lange gibt. Eine Teilmenge von Machine Learning ist dann sowas wie Generative AI, also generative künstliche Intelligenz. Und eine Teilmenge von Gen AI ist dann, nach meinem Verständnis zumindest, sind dann diese Large Language Models oder Transformer-based Large Language Models. Und eine Teilmenge davon, von diesen LLMs, ist dann GPT, also von OpenAI. Und GPT steht eben für Generative Pre-Trained Transformer, also generativ pre-trained im Sinne von vorab gelernt, angelernte, transformierende Systeme. Das steht für GPT. Und eins davon ist eben von der Firma OpenAI, hier von Sam Altman und so. Und innerhalb von GPT gibt es halt mit ChatGPT eine Bedienoberfläche oder auch eine App dafür. Und was mir wichtig ist, vielleicht jetzt auch mit der heutigen Folge klarzumachen, hey, guckt nicht nur auf ChatGPT, sondern guckt auch mal, wie ihr für euer Produktmanagement, für eure Aktivitäten als Product Owner noch die anderen Sachen einsetzen könnt.
Ja, spannend, also dass du das auch nochmal so eingeordnet hast. Stellt sich aber die Frage, oder lass mich direkt deine Frage halt aufnehmen, wie ich denn so vielleicht im Produktmanagement, also ich will es ja auch vielleicht am Anfang gar nicht so nur auf die Verantwortlichkeit Product Owner beschränken, aber wie ich so im Produktmanagement AI nutzen könnte oder mit was für einer Vorstellung ich daran gehen könnte.
Ja, lass mich vielleicht eins noch vorab sagen. Wenn wir jetzt heute drüber reden, wie kann ich AI sozusagen als Wingman oder Wingwoman, wie auch immer, ich weiß nicht, wie man das gendert, aber Wingman nutzen in meiner Produktrolle, dann will ich mich heute nicht darauf beziehen, wie ich AI in mein Produkt, in meinen Service direkt einbaue. Das ist super wichtiges Thema, wie AI in der Produktentwicklung stattfindet. Aber heute geht es mehr darum, wie ja mir das alles assistieren kann. Und das ist, finde ich, auch der Grund, weshalb man sich jetzt damit beschäftigen sollte und am Ball bleiben sollte, weil der Zug massiv schnell fährt, wie wir eben schon mal gesagt haben. Es dreht sich halt total viel schnell. Und das ist auf der anderen Seite auch die totale Herausforderung, ne? Meine Güte, viele POs, viele, die uns jetzt hier zuhören, werden schon ja im Hinterkopf haben, ja, da muss ich mich eigentlich auch mal drum kümmern oder da sollte ich mich auch mal drum kümmern. Oder einige sagen vielleicht, lass doch erstmal abwarten, ob sich das durchsetzt. Ganz ehrlich, ich glaube, gerade den letzten Punkt, da brauchen wir nicht mehr abwarten. Ich glaube, für mich hat das eine super disruptive Funktion, also ein disruptives Element, wo wir gerade stehen. Das ist für mich sowas wirklich wie, keine Ahnung, massenhafte Nutzung des Internets, massenhafte Nutzung von mobilen Smartphones und Mobildaten. Das verändert uns, unsere Produktnutzung, aber auch unsere Arbeitsweise massivst. So, jetzt sagt natürlich jeder PO oder jeder Produktmanager, oh Gott, wann soll ich das denn auch noch schaffen? Ich habe doch einen so tagerfüllenden Job mit dem PO. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da rein Zeit zu investieren mir wirklich hilft.
Aber du hast es ja gerade eben schon angedeutet, ne? Es passiert ganz viel, ganz schnell. Aber würdest du sagen, dass schon heute vieles so hilfreich ist, dass man anfangen sollte, sich damit zu beschäftigen?
Ja, und zwar, weil vieles tatsächlich schon total hilfreich ist und einiges andere vielleicht in der Qualität noch leidet, noch nicht ganz perfekt ist, aber es ist nur noch eine Frage der Zeit. Also wer sich mal oder wer einmal so Beispiele gesehen hat, wie zum Beispiel die Bilderstellung, also Bildgenerierung von KI, vor einem Jahr aussah und wie sie heute aussieht. Und meinetwegen, so, OpenAI oder ChatGPT kam irgendwie im November, Dezember 22 raus, ne? Wenn man das sind jetzt anderthalb Jahre gut, wenn man sich das mal meinetwegen nach 6 Monaten, nach 12 Monaten und jetzt nach 18 Monaten anguckt, was da geschwindigkeitsmäßig oder qualitätsmäßig viel mehr passiert ist, dann zeigt das, finde ich, dass unterstützende Prozesse, die wir heute vielleicht ausprobieren und wo man sich denkt, naja, das ist aber noch nicht wirklich gut genug, das kann in 3 Monaten schon anders aussehen. Und deshalb werbe ich dafür, dort am Ball zu bleiben, Dinge auszuprobieren. Bei vielen Sachen bin ich selber immer wieder gerade überrascht, was schon geht. Und trotzdem muss man dann natürlich ernsthaft überlegen, lohnt es sich dafür jetzt schon AI einzusetzen oder nicht? Aber der größere Fehler wäre gar nicht erst hinzugucken. Das heißt, unterm Strich würde ich sagen, hey, als Tipp, eine Stunde die Woche, also vielleicht mal so einen initialen Workshop oder Training machen und dann vielleicht eine Stunde die Woche da mal reingucken, am Ball bleiben, vielleicht einen guten Newsletter verfolgen etc.
Jetzt hast du gerade eben schon mehrfach gesagt, ne, dass das unterstützend sein kann. Wird denn sowas wie AI irgendwann alle Product Ownerin ersetzen?
Irgendwann bestimmt. Nein, Quatsch. Wer weiß, wir wissen es nicht. Die Zukunft ist komplex. Nein, ich glaube, diese Angst, dass unsere Rolle so schnell zumindest ersetzt wird, substituiert wird durch KI, die habe ich nicht. Die gibt es vielleicht eher in anderen Berufsfeldern wie Copywriter oder ähnliches. Aber auch da glaube ich, dass eher diejenigen, die mit AI arbeiten, erfolgreich sein werden oder überleben werden im Vergleich eben zu denen, die sich dem Thema nicht öffnen. Ich glaube aber nicht, bleiben wir mal bei der Produktrolle, dass eine Produktrolle komplett übernommen wird durch AI. Ne? Das nennt sich dann, wenn man das so ein bisschen unterscheidet, eben auch dann, ja, wie würde man sagen, also so ein autonome AI, also die eine AI, die wirklich eigenständig agiert, eigenständige Aktionen im Sinne der Geschäftsziele vornimmt. Das sehe ich bis auf Weiteres noch nicht. Aber Assisted AI, so ist der Begriff, also im Endeffekt AI zu nutzen, um die bereits bestehenden Prozesse im Unternehmen zu unterstützen. Das ist, glaube ich, der Punkt, wo wir gerade massivst stehen.
Also irgendwie so ein bisschen bestimmte Aufgaben in der Umsetzung delegiere ich vielleicht an AI.
Ja, genau. Also letztlich glaube ich nicht, dass es unsere Rolle gefährdet, aktiv. Aber es ist eine total hilfreiche Unterstützung oder Chance, so einen Wingman, so eine Assistenz an der Seite zu haben, sich damit auch Arbeit abnehmen zu lassen. Und dann denke ich halt immer als erstes so an Scrum Guide. Da gucken wir ja ganz gerne mal zwischendurch rein. Was steht da in diesen berühmten 15 Zeilen zum Product Owner drin auf Seite 6? Nehmen wir mal das Thema Product Backlog Management. Der PO kann die Umsetzungsverantwortung an andere delegieren. Unabhängig davon bleibt er oder sie ergebnisverantwortlich. Und wenn ich diesen Gedanken, also das, worüber wir ja schon länger reden, auch mit unserem Product Ownership Evolution Model, wenn ich das mal transferiere auf AI und sage, ich kann jetzt vielleicht an die AI etwas delegieren, wie, ja, so dieses Bild von, verdammt, wir haben jetzt so ein Genie im Keller sitzen, Also, ne, es gibt so dieses Bild, das hatte Henrik Nieberg auch da gezeichnet, so Albert Einstein im Keller quasi sitzen zu haben. Stellt euch das vor, ne? Das ist halt eine ganz neue Chance, Sachen zu delegieren. Nutze das, binde das in deine Arbeit ein. Und dabei ist aber dann wichtig, da können wir jetzt ja mal ein bisschen drüber sprechen, was für eine Haltung habe ich dann zu AI? Was für eine Haltung nehme ich zu diesem neuen Genie ein?
Ja, ich meine, du hast es ja schon ein bisschen angedeutet, ne? Und so ein paar Erfahrungen, zumindest mit ChatGPT, habe ich ja auch. Und habe halt gemerkt, dass du auch solchen Tools ein bisschen Kontext mitgeben musst oder sie anleiten musst. Und du meintest eben, da sitzt ein Genie im Keller. Ist ja eigentlich gefühlt von meiner Vorstellung auch nicht so viel anders, als wenn ich einen Mitarbeitenden habe, den ich auch mit in meine Arbeit einbinden will. Natürlich unter ganz anderen Voraussetzungen, ne? Oder mit einer ganz anderen Logik oder Selbstverständnis dahinter.
Ja, vielleicht ist das, ne, das Bild von dem Genie auch ein bisschen zu groß gezeichnet. Das Genie sitzt halt nicht im Keller, solange du ihm eben nicht Kontext gibst oder eine Einführung gibst. Oder anders gesagt, wenn du sagst, also das ist meine Haltung dazu, ne? AI ist für mich wie so ein Mitarbeitender oder eine Mitarbeitende oder Praktikant, Werkstudent, wie auch immer. Ja, Mensch, die Person würde ich doch auch einarbeiten. Den würde ich doch auch eine Einführung in den Kontext geben. Der würde ich doch auch erklären, in welcher Rolle er oder sie sich verhalten soll. Der würde ich doch auch zeigen, wie wir üblicherweise zum Beispiel kommunizieren, wie wir, welchen, ja, Tonalität wir zum Beispiel was schreiben wollen. Und das ist vielleicht auch nochmal eine ganz spannende Referenz auf eine sehr alt oder ältere Folge von uns. Ich habe ja hier bei uns im Podcast schon im Januar 23, also da war ChatGPT gerade mal gefühlt 2 Monate alt, da habe ich ja eine Folge gemacht, in dem ich, müssen wir verlinken nochmal, ChatGPT zum Thema Product Owner und Produktmanagement befragt habe. Und das haben wir dann hinterher so ein bisschen als Fun Fact dann vorlesen lassen, auch von einer KI und dann so eine Art Dialog draus gemacht. Und damals habe ich, würde ich sagen, noch total den Fehler gemacht, dass ich einfach immer nur Frage-Antwort-Spiel gespielt habe. Und genau das eben nicht gegeben habe, Kontext. Also nach dem Motto, im Prompt sowas zu schreiben wie, verhalte dich als, ne, Experte für agiles Produktmanagement, du bist Product Coach, du kannst das. Und jetzt sage mir, was, ne, denkst du da und dazu?
Ja, oder vielleicht sogar auch noch weiter, du bist halt Gast in der Podcast-Folge, ne, und sollst dazu Antworten, ja, geben oder so. Ne? Also auch das verändert ja sehr wahrscheinlich das Antwortverhalten und auch die Art und Weise, wie die Informationen vielleicht übermittelt werden.
Ich glaube, das hatte ich ihm damals sogar gesagt.
Ah, okay, cool. Das ist schon mal gut.
aber eher, also eher zufallsgetrieben. Aber das ist, glaube ich, das erste große Learning, was ich so in den letzten 1,5 Jahren gemacht habe. Ich glaube, am Anfang war es vielmehr dieses, boah, wir müssen Prompting lernen. Also Prompting, diese Anfragetechniken ans ChatGPT jetzt ganz konkret. Ich glaube, vor einem halben Jahr hätte ich noch gesagt, der PO muss ein guter Prompt-Engineer werden. Das würde ich gar nicht mehr sagen. Ich glaube, wir müssen das dialogisch verstehen. Also im Sinne von, wir müssen in den Dialog mit der AI kommen und auch jetzt nicht nur mit ChatGPT, kommen wir gleich zu bei den Anwendungsbeispielen, sondern unsere Haltung muss sein, AI ist unser Assistent oder unsere Assistenz. Wir geben entsprechenden Kontext, geben die Rolle mit, geben die entsprechende Aufgabenstellung und dann bewerten und beurteilen oder checken wir auch die Arbeitsergebnisse. Wir würden würden wir selten von einem Praktikanten irgendwie die Arbeitsergebnisse ungeprüft irgendwie in public geben. Aber das kann man ja sagen, als wir jetzt im März unsere Website gelauncht haben, banales Beispiel. Aber Teile der Website-Texte sind auch KI-basiert entstanden. Aber nachdem ich halt super viel Kram reingeworfen habe, wer wir sind, Beispieltexte von uns und so weiter und so fort. Und dann kommt auch was raus, wo du kaum noch etwas verändern musst, weil das dann einfach in unserem Stil ist.
Ja, aber du hast schon das Richtige gesagt, ne? Wir haben dann trotzdem drauf geschaut und haben im Zweifel dann noch Dinge verändert. Also dieses unreflektiert Ergebnisse entgegennehmen und einfach verwenden, wird man, genau wie du gesagt hast, mit einem Mitarbeiter, mit einer Mitarbeiterin ja sehr wahrscheinlich auch nicht machen. Aber du warst eben schon bei dem Punkt, ne, auch andere vielleicht praktische Anwendungen für Product Owner zu erwähnen. Lass uns da doch mal reingucken, ne, auf verschiedenste Tätigkeiten, Herausforderungen, Aufgaben, die ich so habe und was dir da so begegnet ist. Womit wollen wir anfangen?
Weil ich eben Training zur Stakeholder-Kommunikation gegeben habe und zur Stakeholder-Zusammenarbeit bin ich da gerade in dem Thema drin. Lass uns über Stakeholder-Kommunikation reden. Ich glaube, dass man so ganz banale Sachen wie Release Notes zum Beispiel schreiben lassen kann, sich da gut unterstützen kann. Das ist ja wirklich noch banal, ne, für diejenigen, die sich schon mal mit AI was beschäftigt haben. Aber wie sieht's denn aus mit Storytelling? Also einer Praktik, die wir ja auch immer sehr stark empfehlen, aber meiner Sicht nach noch viel zu wenig von Product Ownern gemacht wird. Die Folge können wir eigentlich auch nochmal verlinken, die ist ziemlich gut. Storytelling zum Beispiel, sich Bilder generieren zu lassen für eine bestimmte Story, die ich dann zum Beispiel entlang meiner Product Roadmap, zum Beispiel entlang meiner Reviews oder so geben will. Ne? Da kann ich mich unterstützen. Also wirklich die Bildgenerierung, finde ich, ist schon ziemlich stark geworden. Man kann sich Videos generieren lassen. Ja, also meinetwegen zu einem, weiß nicht, zur Roadmap, zum Release, whatever, sich Videos generieren lassen. Man kann, das hatten wir hier in der Folge mit dem Jan Lensing zum Thema praktischer Erfahrungsbericht aus dem Sprint Review, der eben als Idee KI genutzt hat, um ja sich Ideen für eine Struktur eines guten Reviews liefern zu lassen. Und dann eben sowas als Struktur rauskam wie, ne, Before, After, Impact, führt das dann was aus. Und dadurch plötzlich super gutes Feedback, zusätzlich gutes Feedback der Stakeholder bekommen hat für den Einsatz in der Review. Hm. So.
Was sind da Tools, die du so empfehlen kannst?
Also für die Sachen, die ich jetzt gerade genannt habe, würde ich hauptsächlich erstmal bei ChatGPT bleiben, also bei den textbasierten und bei den bildbasierten Sachen. Also ChatGPT kann inzwischen auch sehr gut Bilder. Am Anfang war das ja eher so, dass man dann auf Midjourney oder so ging, und DALL-E ist halt das von OpenAI, das ist inzwischen komplett integriert. Was man auch sagen kann, ist, man kann in der Stakeholder-Kommunikation sich sehr schön PDFs zusammenfassen lassen, also irgendwie schnell irgendwas Exzerpe machen lassen. Das ist auch aus dem OpenAI-Kontext möglich. Die Videogenerierung, da würde ich andere Tools nutzen. Habe ich auch gerade nicht auf dem Schirm, wie das Ding heißt.
Zur Not verlinken wir alles, was wir hier erwähnen, mal. Dann kann man sich das angucken.
Also bei der Videogenerierung würde ich auch sagen, ist die Qualitätsstufe noch nicht ganz so geil. Also das ist schon auf einem guten Weg. Das wird alles nicht mehr lange dauern, aber das ist eher noch ein bisschen experimentell.
Jetzt waren wir bei der Zusammenarbeit mit den Stakeholdern eher auf Sprint-Review-Ebene. Können das Ganze auch ein bisschen größer machen, ne? Also in Richtung Produktvision, Produktstrategie oder so gucken. Was kannst du denn da den POs mitgeben?
Wenn wir so ein bisschen in den Bereich des Produktmanagements gucken, da wird ja sehr gerne so ein Six-Pager à la Amazon, also das Written Narrative, erstellt. Sowas habe ich schon sehr erfolgreich mit ChatGPT dann auch gemacht. Also auch indem man die Struktur und Beispiele von so einem Written Narrative reingibt, also das ist dieses Modell, ne? Du musst erstmal sechs Seiten quasi Prosa aufschreiben, um dich in ein Problem reinzudenken. Und der Trick ist dabei ja nicht, das komplette Dokument schreiben zu lassen, sondern eigentlich für mich zumindest die Hürde oder die Angst vor dem weißen Blatt zu überkommen. Also ich bin nicht gut da drin, irgendwie ein leeres Dokument aufzumachen und loszulegen. Das ist nicht meine Stärke. Wenn ich aber so einen Steigbügelhalter habe und mir da so eine erste Struktur gegeben wird, erste Ideen, an was ich vielleicht denken könnte, dann bin ich ziemlich gut darin, das zu überarbeiten, zu verbessern. Also das wäre so die Assistenz, gib mir mal eine Gliederung, mach mir mal einen ersten Vorschlag und darauf setze ich dann auf.
Ich habe ja in den unterschiedlichen Kontexten, in denen ich gerade bin, auch bei Kunden, häufig auch versucht, mal ein bisschen Wettbewerbsanalyse oder generell Analyse zu dem Produkt irgendwie zu machen und mir da Informationen zu besorgen. Siehst du das auch so als sinnvoll an, dass wir auch in den Themenfeldern uns Unterstützung holen?
Ja, also ich würde vielleicht noch mal einen Rückschritt gerade auf Vision und Strategie machen. Du machst ja auch viel mit Strategietrainings, also was ich glaube ich da im Bereich Positioning Statement formulieren, also ne, Visionsstatement, das kann ich AI auch gut nutzen, Bilder zur Produktvision kann ich generieren. Und wenn wir dann zu einem Bereich Wettbewerbsanalyse kommen, dann finde ich besonders spannend, erstens mal so Kontextdaten zu Markt und Wettbewerb sich erstellen zu lassen oder historische Marktdaten. Also die Überlegung, ich könnte ja mal meiner User Story oder meinem Epic einfach Markt- und Wettbewerbsdaten hinzufügen, wenn ich es an mein Team gebe. Also das kann ja durchaus auch denen dann Kontext geben und helfen. Das ist ja das eine. Und das andere, das hat in der Session auf der Agile Cologne Miriam Pühlen von Pixum erzählt, fand ich super. Die ist da Product Lead und die sagte, ja, wie sieht's denn aus? Und wenn ich es richtig verstanden habe, machen die das schon so. Die werten Nutzerrezensionen aus, aber nicht nur die eigenen, das ist ja noch nice, sondern Nutzerrezensionen vom Wettbewerb auszuwerten, um eigentlich drauf zu kommen, wo wird denn beim Wettbewerb nach quasi gesagt, welche Features denen noch fehlen? Wo wird quasi gejammert beim Wettbewerb, ne? Um damit quasi eine Gap-Analyse zu fahren, erstens zu merken, wo sind unsere Differenzierungsvorteile im Vergleich zum Wettbewerb? Oder wo sind letztlich auch die geäußerten Bedürfnisse oder jetzt erstmal die Wünsche in dem Fall von Nutzern des Wettbewerbs, um damit selber auch zu lernen, hey, welche Features könnten uns denn noch helfen? Also gerade wenn man in so einem sehr stark B2C-lastigen breiten Markt unterwegs ist.
Ja, da bist du ja schon fast in den Bereichen, wirklich so richtig Research zu machen oder Product Discovery und auch rauszufinden, was für uns denn so als Weiterentwicklung, für die Weiterentwicklung des Produktes eine Relevanz haben könnte, ne?
Du musst mal ausprobieren, wie Datenanalyse inzwischen funktioniert in OpenAI, ne? Also wenn du, das sind so Sachen, die dann vielleicht, glaube ich, nur im Bezahlmodell funktionieren, wobei sich da jetzt auch im Mai was geändert hat. Die haben mit dem neuen GPT-4o durchaus auch in der Free-Variante viel mehr freigegeben. Ich überlege tatsächlich gerade, ob ich überhaupt meinen Paid-Plan überhaupt noch brauche. Und damit kannst du dann, Stichwort war Datenanalysen, so Excel-Sheets hochladen. Datenschutz und so muss man alles beachten, was man da hochladen möchte. Ja, aber nimm mal das Beispiel hier unsere Podcast-Zeit, hier Hörstatistiken oder so. Ne? Da hat hier der Jan, unser Kollege, schon im Hintergrund lange, viele Stunden dran gesessen, da Auswertung zu machen. Ganz ehrlich, wir können diese CSV-Dateien oder Excel-Sheets auch hochpumpen und sagen, mach mal eine Auswertung, welche Folgen im Longtail besonders gut waren, schlecht waren etc. Es ist irre, was da an Datenanalysen möglich ist. Und das ist, denke ich, auch im Bereich Wettbewerbsanalysen möglich.
Ja, aber spannend, sollten wir mal machen, definitiv, ne? Und mal gucken, was da rauskommt, weil vielleicht treffen wir dann noch eher auch Themen, die hier unsere HörerInnen irgendwie interessiert. Ich habe irgendwie gesehen bei Product Discovery, dass es auch, glaube ich, sogar ein Tool gibt, was in Richtung Opportunity Solution Tree oder sowas gibt und da sogar was anbieten kann als Unterstützung, korrekt?
Ja, das ist eine Geschichte von einem portugiesischen Product Coach Kollegen. Die Plattform nennt sich roseup.io, also roseup.io. Das ist irre. Also das war der Punkt, wo ich selber dann aufgehört habe, an einem Custom GPTs zu arbeiten, weil ich dachte so, da kümmern sich Leute mehr drum und besser drum. Da geht's also weit über, ich meine, so diese Standardsachen, also ich sage jetzt mal Standardsachen, User-Stories erstellen, Akzeptanzkriterien formulieren, Achtung, ne, bitte nicht nur schreiben die User-Stories, sondern vielleicht nur als Basis nehmen, um dann darüber zu reden. Oder auch Dort gibt es auch auf der Plattform so Erstellen von PRDs, also so Product Requirement Documents. Alles so erstmal rund um Anforderungsmanagement, dafür gibt es viel. Aber tatsächlich, und das ist das, was du ansprichst, haben die dort auch so Custom-GPTs zur Erstellung von Opportunity Solution Trees à la, ne, Theresa Torres oder auch Jobs to be Done Strukturen oder Erstellung von Jobs to be Done Interviews, Entwicklung von Personas. Also ist ein, ich weiß nicht, die haben, glaube ich, schon 20, 25 verschiedene AI Agents, wie sie das nennen, fürs Produktmanagement. Also da sind dann auch sogar Sachen wie Positioning Statement drin und Feature Priorisierung, Roadmap Priorisierung und so weiter. Hier die Pirate Metrics, die wir letztens hatten, KPI Trees, also groß, muss ich sagen. Ne? Da muss man sich rauspicken, was man selber braucht und mal ausprobieren, was einem davon helfen kann. Aber ja, ich glaube, dass da viel geht, also bis hin zu Customer Journey Analyse und solchen Sachen.
Jetzt habe ich eine Erfahrung gehabt, dass wir einige Nutzerinterviews geführt haben oder Kundeninterviews, auch zu unserem offenen Trainingsangebot oder generell, wie wir Trainings als Produktwerke aufsetzen wollen. Und ich habe damals, das ist auch schon ein bisschen her, habe ich Dovetail benutzt. Und auch da kann man bestimmte Videos, also wir haben immer die Gespräche aufgezeichnet, auch mit Videos, kann man die hochladen. Und ich meine gehört zu haben, dass zum Beispiel auf der Plattform mittlerweile auch wesentlich mehr geht. Denn man muss ehrlich sagen, wir haben diese Interviews uns natürlich angeguckt, wir haben sie natürlich versucht auszuwerten. Aber das ist natürlich extrem viel Arbeit und ist auch sehr strukturiert zu machen. Ich meine mich aber zu erinnern, dass man durchaus die eine oder andere Hilfe mittlerweile bekommt, die das Ganze wesentlich einfacher gestalten lässt.
Genau, wir sind da so im Bereich UX Research und Customer Interviewing unterwegs. Und das sind vor allem mehr Tools, die jetzt eben nicht ChatGPT sind oder irgendwelche Custom GPTs auf der OpenAI-Basis, sondern da sieht man, finde ich, verstärkt, wie entweder andere LLM-Modelle oder wie andere Tools peu à peu AI integrieren. Und diese Auswertung von, bei uns waren es ja so Problem-Interviews mit Usern, also das Problem der Weiterbildung hast du da, glaube ich, ja mit 12 bis 15 Leuten besprochen. Und das auszuwerten ist halt händisch super aufwendig, zeitlich aufwendig. Und da gibt es halt mehrere Sachen. Also es gibt aus der Google-Ecke das mit dem Vertex AI, sehr viel zum Thema Videoauswertung. Summarize.ing, also Summarize.ing, also Summarizing gesprochen, ist ziemlich spannend, um YouTube-Videos einfach mal so kurz als Summary rauszurotzen. Und das, was du sagtest, jetzt Dovetail, das Tool, was wir selber eben nutzen, ist ein spezielles Tool für diese Customer Interviews. Das hat tatsächlich, wie du sagst, jetzt so AI-Funktionen drin. Und letztlich transkribiert es natürlich komplett das Interview. Und man kann dem Interview dann quasi Fragen stellen. Nach dem Motto, was wurde in diesem Interview zu Trainingsbedarfen gesagt? Und dann highlightet der dir die, weiß ich nicht, 5, 6, 7, 8 Stellen in diesem Interview. Du kannst da so sprungmarkenmäßig durchspringen und dir dann sofort on click diese Sequenz des Interviews angucken. Also im Endeffekt ist es eine Effizienzgeschichte meiner Ansicht nach, wie ich mit so fertigen Customer Interviews umgehe. Und wie sich die auswerte. Also die Miriam Pühlen, die ich eben schon mal zitiert habe, ich glaube, die setzen Vertex AI ein, um Customer Interviews automatisiert auszuwerten. Da bin ich nicht so tief drin in dem Tool. Aber das mit dem Dovetail habe ich mir angeguckt und auch selber ausprobiert für ein paar Interviews. Das ist schon irre. Also du stehst im Dialog mit AI-Funktionalität und das nimmt dir eben viel ab. Also Beispiel wäre, ich könnte auch ansonsten unserem Werkstudenten sagen, guck dir bitte all diese Videos an und schreib mal raus, was die einzelnen Interviewees zum Thema Trainingsbedarfe sagen. Jetzt mal als Beispiel. Das kann der machen, das wird sehr lange dauern und da kommt was raus, wo eine gewisse subjektive Färbung ja schon auch drin ist. Und sowas ist eben dieses Assistant AI Feature, finde ich, was total hilfreich ist. Und so ähnliche Sachen gibt's dann auch, können wir vielleicht noch weiterführen, im Bereich der Customer Journey Analyse. Also da gibt's so ein sehr spannendes Tool, da wollten wir demnächst mal eine Folge auch zu machen, Theydo. Also theydo in einem Wort.com. Und die haben auch eine AI-Funktionalität drin, wo sie ja im Endeffekt AI-basiert automatisiert dann die Customer Journeys analysieren und als Journeys darstellen. Das steckt vielleicht hier und da noch ein bisschen in den Kinderschuhen, aber das ist, dauert alles nicht mehr lange, bis das klappt. Und auch sowas wie ne, Customer Feedbacks analysieren zu lassen, deine eigenen Customer Feedbacks und Muster darin zu erkennen, da sehe ich riesengroße Chancen für uns als PO, um damit im Endeffekt die Bedürfnisse und die eigentlichen Problem Statements, die eigentlichen Jobs etc. aus Jobs to be done zu sehen und besser angehen zu können.
Mhm. Mir fällt gerade noch so ein Punkt ein, ne? Also wir nehmen ja gerade mit unserem Podcast Remote Aufnahmetool Squadcast ist ja kein Geheimnis irgendwie auf. Und die sind von Descript gekauft worden. Ne? Und auch das ist total spannend, diese Integration dieses Podcast-Aufnahmetools mit Descript, inwieweit schon bestimmte Dinge möglich sind zu automatisieren, die ich vielleicht auch als Product Ownerin, als Product Owner dann hätte. Zum Beispiel im Fall unseres Podcasts bestimmte Shownotes oder bestimmte andere Dinge, wo man das Tool auch trainieren kann, ne? Also so wie wir bisher unsere Shownotes geschrieben haben und was da für relevante Informationen drin sein und die Art und Weise, wie formuliert wird oder so. Ich glaube, auch das ist ein ganz schönes Beispiel, um zu zeigen, dass es halt für sehr, sehr viele Anwendungsfälle, die es da draußen gibt und auch rund um die Verantwortlichkeit PO und vielleicht auch ein bisschen weiter als nur reine Produktentwicklung, schon die eine oder andere Lösung da draußen existiert.
Ja, das ist das an dem Podcast-Beispiel, nicht jeder macht und produziert Podcasts, klar, ja. Aber das geht sicherlich schon seit einem auch anderthalb Jahren mit der Kombination aus No-Code-Automation, da haben wir ja mit der Little Podcast auch mal eine Folge zu gemacht, und eben entsprechenden AI-Tools. Das ist aber noch die ganze Zeit relativ fummelig gewesen, vor allem mit deutschsprachigem Content. Im englischsprachigen Content ist das schon super. Ja genau, Descript ist so ein schönes Beispiel oder diese Squadcast-Aufnahmesoftware. Ein schönes Beispiel, wie die Integration von AI in die Produkte und Services, die wir nutzen, uns wiederum massiv die Arbeit erleichtern kann. Natürlich muss man immer abwägen, ne? Macht das hier noch Sinn, dass ich nicht etwas, also ist unser Qualitätsanspruch dadurch Genüge getan oder machen wir das lieber noch selber? Also auch dieses automatisierte Schneiden und Elms rausschneiden und Pausen rausschneiden, finde ich noch nicht überzeugend. Aber das ist alles nur eine Frage der Zeit. Mhm.
Ja, und kommt vielleicht ein bisschen drauf an, welches Tool man so benutzt. Aber dieses AI in das eigene Produkt aufbauen ist sicherlich nochmal eine andere Folge, ne? Können wir mal gucken, was wir da in Zukunft vielleicht sogar nochmal hier im Podcast anbieten können. Zwei Punkte habe ich noch. Das erste, du hast es eben schon mal angedeutet, ein bisschen kritisch drauf zu gucken, wo denn so Grenzen sind, ne? Dass ich mich durch AI assistieren lasse. Datenschutz ist eben schon mal gefallen, ne? Also wenn ich bestimmte Informationen und Daten habe, die kritisch sind und vieles ja, glaube ich, irgendwo im Internet passiert und ich Informationen irgendwo hinlade, ist sicherlich ein Punkt, ne? Also den man sich überlegen muss, was man da für Angebote annehmen kann oder will oder darf oder so.
Ich würde gerade aus der Produktrolle heraus kämpfen im Unternehmen dafür, dass wir AI-basierte Produkte oder so Services wie ChatGPT einsetzen dürfen. Ich verstehe, dass einige Firmen per se sagen, kommt für mich nicht in die Tüte. Und da ist es aber eher so, dass Datenschutzexpertinnen und Experten sich zu wenig oder gar nicht damit beschäftigen wollen. Das sehe ich als kritisch an. Wenn ich sehe, wie viele Unternehmen inzwischen schon ChatGPT, andere AI-Tools für die eigene Arbeit einsetzen, dann sind das einfach Wettbewerbsvorteile, die bei wirklich allem Respekt vorm Datenschutz, und da gibt es eben Möglichkeiten, dass ChatGPT nicht mitlernt, wenn du das nutzt, dass du das selber on-prem hostest und so weiter und so fort. Da frage ich mich, also weißt du, wenn einige Unternehmen sind ja komplett Microsoft-gläubig, Ja, da wird es doch auch gerade in die komplette Suite eingebaut und da ist es dann sozusagen erlaubt. Also will sagen, kämpft dafür, dass ihr es nutzen dürft und lasst euch da nicht zu schnell abtun.
Jetzt bist du schon fast zu den Tipps und Tricks übergegangen. Was könnten wir denn unseren Hörerinnen und Hörern noch mitgeben?
Ja, bei aller Euphorie finde ich, eine Grenze, eine Limitation ist sicherlich die wahnsinnig schnelle Veränderung in diesem Thema. Also man muss eben schon am Ball bleiben, was ich eingangs sagte, vielleicht auch nur eine Stunde die Woche, aber oder irgendwas regelmäßig lesen. Also hier, es gibt ein paar, zwei, drei Newsletter, die ich eigentlich sehr lesenswert finde, wo ja so State of the Art ja geschrieben wird, was da gerade so abgeht, und um einfach so ein bisschen Marktüberblick zu behalten und dann hier und da mal was auszuprobieren. Vielleicht ist es auch eine Teamfunktion, die ich, oder dass ich das im Team vergebe, diese Funktion nach dem Motto, wer hält, welche zwei Leute halten das im Blick und geben uns dann immer mal wieder einmal im Monat ein Update bei so einem Lunch and Learn oder so. Aber das Ganze gibt's nicht ohne ein wenig Zusatzaufwand. Da muss man dranbleiben, weil es sich so fix verändert. Genau. Und auch so eine Erstellung eines Custom-GPTs, super spannend, kann super hilfreich sein, aber kostet einfach Zeit, ne? Also es ist jetzt alles nicht sofort auf Fingerschnipp.
Hast du noch einen Tipp?
Ach ja, bevor wir das jetzt nicht sagen, ne? Es gibt natürlich schöne Prompts, um User-Stories sich schreiben zu lassen. Mit tollen Akzeptanzkriterien, meinetwegen auch. Ja, in guter Struktur, sagen wir es mal so. Aber Achtung, sagen wir immer, Achtung vor Zombie-Scrum. Also User-Stories kann ich mir schreiben lassen, aber das darf dann nur der Anlass sein oder muss dann auch der Anlass sein, darüber zu reden. Also ich glaube, eine große Gefahr wäre es, das nur zu schreiben und dann nicht weiter drüber zu reden, nicht drüber zu gucken. Also auch wenn wir zu viel in die Scrum-Events da reinbauen, dann ich würde immer den kritischen Blick auch nochmal mit der Scrum-Brille drauf, also wenn ich den Scrum mache, drauf werfen und gucken, ob meine Werte und Prinzipien nicht verletzt sind.
Das ist ein schönes Schlusswort, glaube ich. Und wenn man immer noch im Kopf hat, dass AI einen assistiert, zumindest aktuell, dann ist man vielleicht so ein bisschen davor gefeilt, irgendwie in diese Falle zu laufen. Dank dir, Tim. Mir hat das total geholfen. Jetzt weiß ich mehr als vorher. Das ist ja auch so der Grund, warum wir diese Podcast-Folgen machen.
Ich gebe nochmal mit, werdet nicht bessere Prompt-Engineers, sondern werdet Dialog-Engineers.
Sehr schön.
Wenn dir unser Podcast gefällt, würden wir uns übrigens sehr darüber freuen, wenn du uns in deiner Podcast-App eine positive Bewertung gibst. Und wenn nicht, ist es auch in Ordnung, dann schick uns gerne deinen Inhalt, was gerade nicht gut funktioniert, einfach an feedback@produktwerker.de.